Auf der Spurensuche nach deutscher Kultur in Brasilien gibt es erfreuliche Zwischenergebnisse. Ich habe die Brauerei Donaubier gefunden und sitze hier zusammen mit dem Harry Reinhardt. Wir werden jetzt sprechen über die Geschichte der Donauschwaben, über das Leben der deutschen Einwanderer, die seit ja mittlerweile 70 Jahren hier in der Region sind.
Raus nach Südamerika. Ein Roadtrip durch Brasilien auf der Suche nach deutscher Kultur.
Harry, schön, dass wir hier sind.
Ja, ich bedanke mich bei deinem Besuch. Das freut uns immer, wenn Leute in der ganzen Welt kommen. Wir haben auch sehr viele Touristen, die aus den Ausländern, Deutschen, aus Deutschland, aus Amerika, überall. Und ein bisschen unsere Kultur kennenlernen, was wir hier halt machen.
Da ist mir gerade absolut das Herz aufgegangen. Nachdem ich vom Heimatmuseum gekommen bin, komme ich hier rein und es sieht aus wie so eine schöne Schwarzwaldstube, wie man es eben so kennt. Harry mit seinem rot-weiß karierten Hemd, die bayerische Musik, die man sicherlich im Hintergrund hören kann und das deutsche Bier. Harry, lass uns mal von der Vergangenheit über die Gegenwart einen kleinen Blick in die Zukunft nehmen, weil ich denke, viele unserer Zuhörer, die wissen ja nicht einmal, was Donauschwaben sind. Das Schicksal, die Geschichte deiner Vorfahren hat in Ulm begonnen.
Vor 400 Jahren, ja. Und abgereist über die Donau. Heute ist diese Region ja Kroatien und Serbien, aber das war Jugoslawien. Aber ganz früher war das Ungarisches Reich. Aber meine Großeltern, das sind aus der Stadt Doržau, das ist heute in Serbien, wo mein Vater geboren worden ist. Und so waren Landwirte. Und über den Zweiten Weltkrieg, wie die Russen kamen, sind sie ausgeflucht. Ja, meine Mutter, mein Vater, der war noch ein kleines Kind. Und die Oma, wir sagen ja, die Oma und Ota, wir sind ja Donauschwaben, zurück ausgeflucht nach Österreich. Da waren sie noch ungefähr 7 bis 10 Jahre. Und ich wäre mal ein bisschen im Schwäbisch, das geht mir leichter.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich bin so glücklich, überhaupt deutsche Sprache zu hören. Da darfst du auch gerne Schwäbisch reden.
Der Ota und die Oma, die Oma hat mit meinem Vater sind ausgeflucht nach Österreich und der Ota war noch in der Gefangenschaft bei den Russen. Aber wie der Krieg am Ende war, haben sie die Leute entlassen. Aber die Leute waren dann im November, Dezember, die Temperatur ist ja super gut, ne? Da in Brasilien, aber nicht drüber.
Genau, da ist es kalt in Europa.
So 20 Grad unter Null. Und der Ota ist dann gelaufen und hat gefragt, wieder über die Donau und hat die Oma wieder gefunden mit meinem Vater. Der Vater hat 3 Jahre gehabt schon.
Ich habe ja vorhin im Heimatmuseum mir die Geschichte von eurem Volk angeschaut.
Ja.
Dass dort gerade in der Kinderecke, das wird so herzergreifend beschrieben von einer Anna. Ich glaube, dass es die wirklich
gibt,
es nicht fiktiv ist, so wie das kindgerecht beschrieben wird. Sie ist dort in der Idylle und es ist alles so schön dort und die Oma backt Brote und macht 3 Kreuze in die Brote. Ja, ja. Und dann kamen die bösen Männer und man musste fliehen zunächst nach Österreich. Ja. Die Flucht wird von anderen noch kindgerecht als Heldentat.
Genau. Das ist alles
sehr, sehr, sehr mitgreifend. Ja. Und dann geht es ja zunächst für viele Jahre nach Österreich. Da kannst du froh sein, dass dein Großvater zurückgekommen ist aus der Vergangenschaft. Ich habe gesehen, wie viele Menschen über Konzentrationslager und Vernichtungslager dort, gerade aus Kroatien, eben es nicht geschafft haben nach Österreich.
Sehr viele haben es nicht geschafft.
48.500.
Ja, ja, ja.
Und ja, da gehört ihr zu den Glücklichen, dass eure Linie weiterleben darf. Und ich denke, dass so wie es mit der Anna beschrieben wird, dann auch mit euch war. Es kam die Einladung von Brasilien. Wir haben Platz, wir haben Land. Der Deal ist, ihr zahlt 6 Jahre keine Steuern, wenn ihr dieses Land fruchtbar macht. Wie geht es weiter?
Ja, und dann war in dieser Gruppe ein Ingenieur, das war der Herr Michael Mohr. Und der hatte Kontakte gehabt mit der Schweizer Hilfe. Und dadurch haben sie ein Projekt gemacht. Und die Leute haben sich da eingeschrieben. Brasilien war ein Ziel. Warum? Weil Brasilien das einzige Land war, wo ältere Leute und auch Kinder annehmen konnten. Andere Länder wollten nur Kraftarbeit. Leute, wo so wie das Alter waren, wo halt die Arbeit weggeschafft
haben. Das ist sehr bemerkenswert. Das ist jetzt 75 Jahre her. Und dort gab es bereits damals Kriterien für die Einwanderung. Wen kann man im Land gebrauchen?
Ja, genau.
Die US-Amerikaner, die Australier haben bis heute ihre Green Card. Nur Deutschland sagt, die Tür macht auf, die Tor macht weit. Ne? Kommen alle rein, alle rein. Und ja, schon vor 75 Jahren gab es Auswahlkriterien. Und dort ist Brasilien sehr human gewesen, dass man sagt, ja, wir wollen eben nicht nur Menschen in der Spitze ihrer Kraft und nicht nur junge Familien, sondern auch eure Eltern dürfen mitkommen und auch eure Kinder dürfen mitkommen. An der Stelle auch Anerkennung an die Schweiz. Ja. Ich habe von der Schweizer Hilfe bis zum Museum heute noch nie etwas gehört. Ja, und die haben euch ermöglicht, herzukommen. Ja. So wird im Museum dann von einer Schiffsreise gesprochen und dann 3 weitere Tage mit Zügen hier in diese Region.
Ja, von aus Santos. Weil ganz zuerst wollten sie nachher Goiás schicken. Mhm. Da ganz Nordbrasilien, Zentrum Brasilien. Es war zu heiß. Ja, aber hier im Stadt Paraná sind sie hierher gekommen, haben das angeschaut. Das waren alles so Felder, aber nicht fruchtbar. Das war alles das Naturfeld. Und dann diesen ganzen Projekt. Und dann haben sie das alles zusammengebaut und 7 Schiffen hier nach Brasilien. Bis nach Santos. Vom Santos mit dem Zug hier nach, das ist eine Umgebung hier in der Nähe, das heißt die Goiás Artigas, hier 100 Kilometer ungefähr. Und dann mit den Lastauten von Militär bis nach Stadt Guarapuava. Und das war sehr große Freude, weil, obwohl sie nicht mehr hatten, weil das haben sie ja schon alles verloren gehabt in Kriegszeiten und in Österreich hauptsächlich noch gewohnt, in anderen Familien. Ja. Ja, und das haben sie ja nur gemacht, hauptsächlich um die Wohnung, um das Essen, um so. Und jetzt ist mal das erste Schiff wahrscheinlich mehr so Ingenieure, die Meister waren, die erste Häuser bauen, Sägewerk und so weiter. Und das wurde alles aufgebaut. Im Museum ist ein Modellhaus, das der Bauer gekriegt hat. Wenn man jetzt von der Ausflucht bis an diesen Punkt, dass du wieder ein eigenes Haus hast, dann sind da ungefähr 10 bis 15 Jahre. Und das war eine sehr große Freude. Das so haben sie angefangen.
Das sind genau die Dinge, die ich mir auch im Museum gerade überlegt habe. Es gibt dort so einen Dreisatz. Die erste Generation war tot. Die zweite erlitt Not. Die dritte Generation hat Not.
Das meine ich.
Und da ist mir durch den Kopf gegangen, wie einfach es unser eins hat, dass wir in ein Flugzeug steigen, mal gerade rüberkommen, uns noch ein Land aussuchen können. Ist es jetzt Paraguay, Brasilien, Uruguay oder Argentinien oder sonst irgendwo? Und wir so einfach und angenehm in diese Länder hineinkommen für unsere Zukunft. Und für euch war das damals so schwer. Und was ich mir besonders schwer vorstelle, 1951, das war 6 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. 1955, 10 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Die Deutschstämmigen, die hatten es im Weltkrieg ja auch nicht leicht, weil die deutsche Sprache wurde verboten. Die Deutschen hatten massive Probleme. Was weißt du über das Schicksal der Generation, die noch eine Generation früher eingewandert ist?
Die Einwanderung hier aus Südbrasilien. Die Familie von meiner Frau. Die sind in 1890 nach Brasilien gekommen. Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Und dann nach Santa Catarina und dann hier nach Paraná. Und zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, es war verboten, Deutsch zu sprechen. Die Leute, was da mit den Kindern oder unter sich, aber im Konsum oder so, im Wirtshaus, nein, kein einziges Wort Deutsch. Ja, und das war sehr schwierig. Aber unser Volk hier in Guarapuava, das war schon programmiert. Das war schon so, wie es in einem Zoom-Raum ist. Und weil das über den Gouverneur und der Gouverneur wollte das. Unser Volk wurde nicht verboten, Deutsch zu sprechen. So wie auch in der Schule, die ersten Schulen, hatten wir auch deutschen Lehrer. Die sind ja von Deutschland nachher gekommen. Wie ich in der Schule war, da waren noch deutsche Lehrer. Und wir hatten immer noch in der Schule die deutsche Sprache. Bei uns ist die deutsche Sprache ja nicht als Fremdsprache, sondern als Muttersprache. Mhm. Ja, und die Schule, ich war ja Lehrer, 12 Jahre habe ich unterrichtet, bin Biologielehrer, meine Frau auch Lehrerin. Heute haben wir nicht, weil wir die Brauerei haben. Aber die Unterstützung der Kultur, was die Agrarier heute macht, mit der deutschen Sprache, das ist sehr, sehr wichtig. Weil heute, so wie man sagt, so mit Kindern, ja, das geht immer einfacher, das Portugiesische. Heute haben die Leute ja schöne Häuser. Die ersten Jahren waren auch nicht einfach. In der 60er Jahrzeiten hatte die Siedlung ungefähr die Hälfte Population verloren. Weil viele konnten, obwohl die Steuern frei waren.
Das habe ich gelesen, 60er, 70er Jahre, da gab es Missernten. Und
ja, Missernten und die Leute haben das, das hat nicht mehr funktioniert, die Leute haben kein Geld mehr gehabt. Und die, was ein bisschen mehr schon aufgehoben haben, die sind zurück nach Deutschland. Cousine von meinem Vater, die wohnen heute noch in Baden-Württemberg.
Ja, tja, wer hat da jetzt gewonnen, ne? Ja. Wer jetzt noch in Deutschland lebt.
Ja. wenn man es hilft, ne?
Okay.
Aber sehr viele sind abgereist nach großen Städten, nach Curitiba, São Paulo, um zum Geld verdienen, um das Land zahlen zu können, weil das war nicht umsonst. Sie haben zurückbezahlt,
ja? Das möchte ich erläutern, das habe ich gerade im Museum gelernt. Also zunächst einmal ist diese Region hier schon aus Österreich heraus geplant worden, dass hier 5 Dörfer entstehen sollen, dass jede Familie einen halben Hektar im Dorf bekommt, um dort zu leben.
Ja.
Dazu einen ganzen Hektar außerhalb, um eine Kuh draufzustellen. Und weitere große Flächen für landwirtschaftlichen Betrieb, die können gekauft werden, ein Jahr zinsfrei, aber dann muss es bezahlt werden.
Ja, genau.
Und so hat man sich dann eben damals verschulden müssen, um hier als Landwirt etwas aufzubauen. Es gab zwar auch einige Handwerker, aber wenige. Die meisten waren dann eben Landwirte. Jetzt hat sich das in den letzten 50, 60 Jahren das also sortiert. Einige sind geblieben, einige sind in die Großstädte. Deine Familie ist hier geblieben,
ja,
du bist Lehrer
ja.
geworden, hast nachher dieses wundervolle Brauhaus errichtet. Jetzt hast du schon über die Kommunikation, über die Sprache gesprochen. Wir saßen gerade 2 Tischen nebeneinander. Also du saßt am Tisch neben mir zu deinem Mittagessen.
Ja, ja.
Ich habe deine Frau sowie meine beiden Töchter kennenlernen dürfen. Mit deiner Tante und deiner Frau sprichst du Deutsch. Mit deiner jüngeren Tochter
Das ist genau die Frage, die ich dir stelle. Das geht halt einfacher, ne? Das geht halt einfacher.
Ihr habt 400 Jahre Kultur. Meine eigene Familie kann ich 250 Jahre zurückverfolgen, meine Linie. Ihr habt 400 Jahre Kultur. Ihr habt 300 Jahre mindestens im heutigen Kroatien gelebt, ja auch irgendwie als Deutsche in einem fremden Land. Ihr habt über Jahrhunderte eure Kultur erhalten. Jetzt sind wir im Jahr 2025.
Das wird immer weniger.
Ich gucke deine Tochter an, die ja serviert hat. Offensichtlich blond, sah deutsch aus. Ich so, ja, hätte ich jetzt gerne mal hier dieses Bier und das Essen. Guckt sie mich an, wie ein autonomer Verkehrsunfall. Also, no falasch allemau, no posho falla. Also, ich rede mit ihr, kann sie Deutsch reden. Guckt sie mich an, ja, doch, ich kann Deutsch reden.
Sag, ja, so, dann
mach es doch. Lass uns darüber sprechen. Was ist dort irgendwie anders gelaufen als erwartet, dass jetzt die... Wann ist die
Jugend
geboren, deine Tochter? Welches?
Ja, die hat jetzt 23.
23. Wunderbar.
Ja.
Optimales Heiratsalter, ne, merke ich mir. Was ist jetzt also die Generation ums Jahr 2000 geboren? Warum droht
und
jetzt
das,
durch
das
diese
find,
Generation nach 400 Jahren die Kultur zu
enden? Das wird immer weniger. Früher haben ja die Leute hier in der Siedlung in einem Kreis, einen Zunenkreis gemacht, ja. Die Leute haben unter sich geheiratet, ja, und die Familien, und das hat sich ein bisschen mehr erhalten.
Also ich finde,
aber die neue Generation
finde,
nicht
bei
mehr.
Bei der Heiratspolitik, da sollte man deutsche Touristen mit Auto herkommen, sollte man die unbedingt initiieren.
Unbedingt, ja. Und das wird, und die Kinder, die Leute haben immer weniger Kinder, ja. Früher haben wir 5 bis 6, 7 Kinder gehabt, ja. Heute 2, 1 oder gar keine Kinder mehr.
Ja.
Das ist, glaube ich, in der ganzen Welt. Auch in Deutschland sieht man immer weniger Leute mit Kindern. Und die heiraten immer mehr Leute von auswärts. Und so wie meine andere Tochter wird jetzt heiraten, ja, will jetzt heiraten mit, aus Curitiba. Der kann kein einziges Wort Deutsch, ja.
Und, also in Deutschland ist es so, dass bei der Hochzeitsfeier, da kann man ein Veto einlegen.
Ja, ja.
Da
sagt
dann der Pfarrer, wenn jemand etwas diese Ehe vorzulegen hat, dann möchte er jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Und
da
immer
muss
schweigen,
sagen,
ja,
er muss erst Deutsch lernen. Okay, aber die jüngere Tochter ist ja noch zu retten.
Ja, die ist noch zu retten. Die geht jetzt fährt jetzt nach Deutschland mit der Tanzgruppe und sie bleibt dann einen Monat mehr. Ich habe gesagt, du bleibst einen Monat mehr, du gehst ja zu meiner Cousine, du bleibst dort mit ihr und du gehst aus und du wirst jetzt Deutsch sprechen.
Ja,
ja?
Und du kommst erst
aber
wieder, wenn du einen Mann gefunden hast in Deutschland.
Sie kann Deutsch, sie spricht Deutsch, aber sie schämt sich, um falsch zu sprechen. Vielleicht kein Deutscher kann kein richtig Deutsch sprechen.
Ja, ich merke schon, die setzen wir nachher nochmal neben, ich kriege nochmal ein Bild ihr gemeinsam. Dass das richtig ist, dann der Sprachtraining.
Ja, aber das bemerkt man, wenn man jetzt über diese Sprache, obwohl in der Schule, wir haben ja auch nicht so viele Kinder mehr, und die Leute von auswärts. Und das war auch eine Frage von der Agraria. Was machen wir, obwohl wir nicht mehr so viele Kinder haben, wie erhalten wir unsere Kultur?
Ja.
Was machen wir? Früher hatten wir den Unterricht, ja, das war alles Portugiesisch, und dann haben wir Deutschunterricht gehabt. Mhm. Ja? Und jetzt haben sie es so langsam eingeführt. Ich habe so einen Freund, der hat ein Geschäft hier im ersten Dorf. Kein Wort Deutsch. Die Familie von hier Nordparaná, die Kinder, ganz kleine Kinder, jetzt kennen die Kinder schon Deutsch, sprechen Deutsch. Und wenn sie herkommen in der Brauerei, sie wollen mit mir Deutsch sprechen.
Großartig.
Ja, großartig. Oh, wie geht's Ihnen und so und ja, her und so. Das ist super. Und jetzt sagen sie, kommen Sie schon nach Hause, Papa? Du musst Deutsch lernen.
Genau.
Wie soll ich mit dir anderen Leute Deutsch lernen? Und so jetzt macht er und seine Frau auch einen Deutschkurs. Und so entwickeln sich, weil über die Kinder, dann nach den Eltern, und so macht sich das mit den, auch mit den Leuten, wo auswärts kommen, auch ein bisschen erhalten diese Kultur. Ja, und deswegen, weil wir so 400 Jahre schon unsere Kultur erhalten, ja, und so müssen wir das weitermachen, ja.
Das ist genau mein Gedanke. Deswegen habe ich ja auch die Generalversammlung der Deutschen in Paraguay ins Leben gerufen. Du findest in den Vereinigten Staaten von Amerika, findest du in jeder Stadt ein Chinatown, ein Little Italy.
Ja.
Aber wo ist denn das Klein Berlin?
Ja.
Die Deutschen tendieren dazu, sich aufzugeben. Und ich finde es großartig, dass ihr das hier weiter erhaltet und verteidigt. Kommen wir zum Ende. Was wir aber noch sagen sollten, weil das haben wir nur in unserem Gespräch vorher gesagt, noch nicht hier, in diesen 5 Dörfern leben wie viele Menschen insgesamt und davon wie viele Deutsche?
Ungefähr 12.000 Einwohner haben wir hier in Entre Rios und von denen so 5.000 ungefähr sind dann deutsche Abstimmungen.
Also 40%?
40%, 45% ungefähr kennen noch Deutsch und erhalten noch diese Kultur, ja.
Das ist eine großartige Quote.
Ja. Wir haben ja vor 20 Jahren angefangen hier unsere Brauerei und als wir unser Geschäft machten, haben wir sehr den Gedanken gehabt, was wir herstellen für diesen Leuten. Ganz am Anfang war das ein bisschen anders. Wir wollten eine große Brauerei herzustellen. Flaschenbier verkaufen im Supermarkt. Da sind immer mehr Leute gekommen, immer mehr Touristen hergekommen. Haben sie ihm empfohlen, ja, da könnte mal so ein bisschen was essen sein, um so ein paar so Stammtische zu sich hinsetzen. Ja. Und 3 Jahre nachher hatten wir ein Gasthaus hier in der Brauerei. Und das hat uns ganz geändert. Da hatten wir gedacht, ja, was werden wir uns aus unserem Geschäft machen? Ja? Obwohl wir eine Brauerei, wenn man ein Bier nennt, das ist kulturell deutsch. Ja? Die deutsche Kultur mit dem Bier ist tausende Jahrhunderte schon. Ne? Und diese ganze Kultur wollten wir erhalten hier in unserem Geschäft. Aus der Sprache, mit dem Essen und auch mit dem Bier. Und so machen es wir hier heute. Weil meine Großmutter, die war in Österreich ganz früher ein Köchin. Sie hat immer gekocht für die ganz großen Gruppen. Viele Rezepte gehabt, Sauerkraut, so Kartoffelpüree, die Bratwurst. Das alles haben sie ja selber gemacht früher. Ne? Und das haben wir alles, die ganzen Rezepten rausgeholt. Das machen wir hier in unserer Brauerei. Und so erhalten wir unsere Kultur aus dem Bier, aus unserem Geschäft, mit unserer Sprache, mit unserer Kleidung, ja. Und auch unsere Gastronomie.
Ne? Und es schmeckt großartig, das kann ich nur bestätigen. Ja, es ist also eine Einladung für alle, die das hören. Kommt vorbei zu Donaubier in Entre Rios. Als ich hier gerade angekommen bin, hatte ich Glück, weil eigentlich wäre erst um 14.30 Uhr eröffnet worden. Aber weil ein Reisebus aus Curitiba hier war, gab es Sonderöffnungszeiten. Da konnte ich sogar schon eine halbe Stunde früher probieren. Essen ist lecker, eine Brauhausküche, wie man es dann eben aus Deutschland kennt. Und ja, ich bin jetzt gerade bei der dritten Biersorte, die ich probiere. 3 habe ich noch vor mir. Ich kann es nur aufs Wärmste empfehlen. Wie bewertest du die Zukunft von der Region Entre Rios? Ja, wenn doch jetzt alles, was von der deutschen Kultur überbleibt, nur das Kulinarische ist. Und nochmal ein Hemd, das wird auch ein bisschen wenig. Was habt ihr an Tanzveranstaltungen, an Kulturevents, was gibt es ansonsten noch? Im Museum sagten sie mir gerade, eine Tanzveranstaltung ist jeden Donnerstag. Ich sage, super, heute ist Samstag.
Ja, ja. Heute ist Samstag.
Was gibt es noch mehr?
Es gibt so viele Festen hier, was wir feiern hier in Entre Rios. Und wir haben noch jetzt vor kurzem eine Tourismus Gesellschaft macht, so einen Tourismusverband, ja, mhm. Weil kommen immer mehr Leute her Und über den Tourismus können wir ja zeigen, diese Kultur. Und so können wir auch den anderen Leuten, was halt von auswärts kommt, wie das funktioniert. Und so können wir auch mehr die Kultur erhalten. Ja, weil wir können sie zeigen für jemanden. Wenn du keinen Sinn hast oder ein Ziel hast für das Zeigen oder für das Entwickeln, das hat keinen Sinn. Wenn ihr so wie heute waren Leute aus Curitiba, sie jetzt fahren sie nach einem Museum, abends haben sie eine Feier hier beim Vollweiter, das ist ein Hotel, ja, und da wird auch ein bisschen deutsche Musik gespielt und so, das fängt jetzt so langsam an, ja, so wie auch in anderen Städten haben schon längere Zeiten. St. Katharina macht schon längere Zeit diese Kultur, ne?
Dann geht doch alles in die richtige Richtung,
sicher.
Letzte Frage, sind denn auch Einwanderer, die hier bleiben und leben wollen, bei euch willkommen oder nur Touristen?
Nein, es kommen immer mehr Leute von anderen Städten, so wollen ein bisschen mehr, wie sagt man hier in Interviews, fühlt man sich sehr wohl. Das ist sehr gut zum Leben. Du hast eine gute Sicherheit, du hast ein gutes Platz, das ist bequem. Ein gutes Klima.
Ein gutes Bier,
sicher. Ein gutes Essen. Gut. Ja, und die Leute nehmen sich, da kommen immer mehr Leute aus São Paulo, da unten im Dorf, da wohnt eine aus São Paulo, die haben gearbeitet in der Volkswagen, die wohnen schon hier lange Zeit und die Leute kommen immer mehr. Super. Und sind auch viele Hausplätze, viele zum Kaufen.
Ja, dann nehmen wir das als Einladung.
Aber wir laden nur die Leute ein, was gerne Bier trinken, ja.
Genau.
Gut, dass mein Geschäft gut läuft, ja.
Gut, dass er gesagt hat, Biertrinker und die Schweiz-Taxe-Esser, oder dass er nicht gekommen ist. Also, das ist eine herzliche Einladung. Entre Rios im Bundesstaat Paraná und dort das Donaubier. Und dort könnt ihr den Harry Reinhardt persönlich kennenlernen. Darauf stoßen wir jetzt an. Danke für das Interview.
Danke sehr.
So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de